Der Predigttext für heute steht im Matthäusevangelium, dem 27. Kapitel, die Verse 33 bis 50. Da wird berichtet: So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Dann setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet: Ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die 6. Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen: Er ruft nach Elia. Schon lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig, dann steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber andere riefen: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Jesus, wenn wir begreifen wollen, was du da getan hast, sind wir völlig überfordert. Verstehen werden wir es nie. Aber wir bitten dich, verändere uns, dass wir keinen Schritt mehr ohne dich gehen, und man uns dich anmerkt. Amen. Mein Gott, warum? Hast du dich schon mal gefragt? Wird schon die eine oder der andere unter uns sein, der das fragt: Mein Gott, warum? Und sei es nur, dass du gerade wieder mal Nachrichten hörst oder schaust: Warum muss ausgerechnet die armen Schweine im Gazastreifen erwischen? Die haben ja bisher schon kaum genug zum Leben gehabt. Kann man das einer erklären? Glaube ich nicht wirklich. Auf die Frage: Mein Gott, warum? Auf die Frage kriegst du normalerweise immer die gleiche Antwort. Nämlich keine Antwort. Jesus ist auch so gegangen am Kreuz. Der hat auch keine Antwort gekriegt. Aber was hätte es auch sein sollen? Warum Gott ihn verlassen hat, das hat er eh gewusst. Ganz am Anfang. Nur bevor er angefangen hat, öffentlich zu predigen, hat Johannes der Täufer über ihn gesagt: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Er nimmt die Sünde dieser Welt weg. Er ist dazu gekommen, dass er gekreuzigt wird und elend draufgeht. Das war der Plan. Das hat er gewusst. Von Anfang an. Dass Gott ihn am Kreuz verlassen wird, tatsächlich, das muss er auch gewusst haben. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen, sagt die Bibel. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel auch. Wo Sünde ist, ist der Tod. Und wo der Tod ist, da ist der heilige Gott, da ist der Gott des Lebens nicht. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Hat Jesus selber gesagt, ein paar Tage vorher. Hat er so alles gewusst. Und es war eine lange Antwort. Schaut, warum es im Gazastreifen so zugeht, wie es zugeht, oder in der Ukraine, oder im Jemen, davon redet bloß keiner mehr, oder in Haiti, oder was weiß ich, wo noch überall, das wird mir keiner befriedigend erklären können. Also so, dass ich sagen kann, ja, wenn das so ist, dann ist das in Ordnung. Wird es nicht spüren. Aber wenn mir ein Politikwissenschaftler genau beschreibt, wie das alles zugegangen ist, dass es so weit gekommen ist, wie das alles abgelaufen ist, ich werde nicht zufrieden sein mit der Antwort. Weil das ändert nichts dran, dass es wieder mit den Ärmsten erwischt hat und die, die das weder wollen, noch was dafür können. Eine Erklärung ist noch keine Antwort. Schon gar nicht auf diese Frage, mein Gott, warum? Weil die Frage, mein Gott, warum? Diese Frage, die stellt nicht dein Kopf, die stellt dein Herz. Warum hat mein Freund Thomas so früh sterben müssen? Die Frage treibt mich seit Jahren und inzwischen sind es Jahrzehnte. Und ich habe keine Antwort, bis heute nicht. Der Thomas war ein liebevoller Familienvater, war ein guter Ehemann, soweit ich das beurteilen kann, ein begeisterter Christ, und der war noch nicht einmal 40. Klar, jeder Arzt kann mir beschreiben, wie das medizinisch zugegangen ist. Jeder, der ein bisschen was von Statistik versteht, kann mir gerne, ein bestimmter Prozentsatz von Menschen stirbt eben früher. Aber das heißt nur lange nicht, dass ich das einsehe, warum sie den Dom hat erwischen müssen. Eine Erklärung ist noch keine Antwort. Denn die Frage, mein Gott, warum, die stellt nicht dein Kopf, sondern dein Herz. Jesus hat auch keine Antwort gekriegt. Die Antworten, die er ihm angeboten hat, die waren alle falsch. Er hat doch auf Gott vertraut, er soll ihm jetzt helfen, haben sie gesagt. Schau doch, Jesus, wie weit dich dein Vertrauen auf Gott gebracht hat. Wird es wohl nicht so weit her sein mit deinem Gott. Dann hält er wahrscheinlich gar nicht so viel von dir, wie du glaubt hast. Ich war Jahre aus, mal länger im Krankenhaus, fast einen Monat. Da ist mir wirklich dreckig gegangen. Ich war danach immer noch wochenlang im Krankenstand, gescheit bedient, also der Krankenstand war kein Zusatzurlaub. Da habe ich auch gefragt, mein Gott, warum? Und wieder im Krankenhaus war, deswegen erzähle ich die Geschichte, da hat mich ein lieber Freund besucht. Er ist wirklich ein lieber Freund. Bis heute. Ich mag ihn echt gern, aber wie er mich da besucht hat, hätte er mir am liebsten was angetan. Wir plaudern drüber, wie es mir gerade geht, und erzähle ihm, wie witzig manche Leute darauf reagieren, wenn sie erfahren, mit einer liegt der Pfarrer im Krankenzimmer. Und dann sagt er, dir ist eh klar, warum du jetzt da bist im Krankenhaus. Du bist dafür da, damit du denen allen das Evangelium erklären und sie zu Jesus führen kannst. Gib zu, wir waren draußen auf der Terrasse im Frischluftbereich. In dem Moment hätte ich ihm am liebsten über das Gander geschubst. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe ihn nur ganz finster angeschaut und gesagt, ich bin dazu da, damit ich wieder fit werde. Mir geht es nämlich saumäßig. Und bitte bewundert meine Selbstbeherrschung. Ich habe nicht dazu gesagt, du Koffer. Wie gesagt, ich mag ihn wirklich gern. An dem Punkt war er ziemlich daneben. Das sind diese falschen Antworten, die meine ich. Wenn dein Herz fragt, mein Gott, warum? Dann gibt es normalerweise keine richtige Antwort. Weil eben der Herz fragt und nicht der Kopf. Jesus ist auch nicht anders gegangen. Die richtige Antwort auf die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, die hat er eh gewusst. In diesem Augenblick liegt die Schuld aller Menschen auf ihm. Alles, was du und der Rest der Menschheit je ausgefressen hat. Alles das hat Gott ihm aufgeladen. Und deswegen kann ihn der heilige Gott in dem Moment nicht einmal anschauen. Denn in diesem Augenblick am Kreuz, da ist Jesus der dreckigste, widerwärtigste Sünder und der ärgste und verabscheuungswürdigste Verbrecher aller Zeiten. So grauslich, dass Gott selbst, der Vater, ihn verabscheut. Das hat Jesus gewusst, von Anfang an. Dazu ist er in die Welt gekommen, dass er alles das auf sich nimmt, was du und ich und der Rest der Menschheit je verbrochen haben. Er hat es von Anfang an gewusst, er wird der Sündenbock sein. Für dich und für mich und für alle anderen auch. So wie es der Johannes am Anfang gesagt hat, das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Jesus hat es gewusst. Von Anfang an. Er hat sogar mitgeplant. Die Bibel sagt, dazu, dass er für deine und meine Schuld stirbt, dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Und vor Erschaffung der Welt, da war nur der dreieinige Gott da. Der Vater, der Heilige Geist und eben der Sohn. Der hat es mitgeplant. Er hat es gewusst von Anfang an. Das war auch der Grund für seine Panik vorher im Garten in Gethsemane, bevor er verhaftet worden ist, weil er gewusst hat. Weil er ganz genau gewusst hat, was jetzt auf ihm zukommt. Auch, dass ihn der Vater verlassen wird. Und es ändert nichts daran, dass er fragen muss, mein Gott, warum? Und keine Antwort kriegt. Es geht ihm wie dir und wie mir. Auf die Frage, mein Gott, warum, kriegst du keine Antwort. Denn diese Frage stellt nicht dein Kopf, diese Frage stellt dein Herz. Ich weiß nicht, ob eine oder einer von euch gerade vor dieser Frage steht, wird schon mancher sein. So selten ist es ja nicht, dass du sowas erwischt. Ich kann dir keine Antwort auf die Frage versprechen. Ich kann dir sogar fast sicher versprechen, dass du keine Antwort kriegen wirst. Aber eines kann ich dir auch versprechen. Jesus versteht es. Jesus versteht dich. Die Bibel sagt über Jesus, er ist kein Hoherpriester, der nicht mit unserer Schwachheit mitleiden könnte. Er weiß ganz genau, wie es da geht. Gerade wenn du vor dieser Warum-Frage stehst. Er ist ganz genauso gegangen. Wenn du vor der Frage stehst, mein Gott, warum, und beißt dich dran fest und findest keine Antwort, weil es keine Antwort gibt, dann ist er dir ganz nah. Er weiß ganz genau, wie es da geht. Er war auch dort. Du bist mit dieser Frage nicht allein. Er war das schon. Ganz allein. Vielleicht ist euch aufgefallen, wie ich die Geschichte vorgelesen habe. Alles Mögliche, was wir so von der Kreuzigung wissen, steht da nicht drin. Im Neuen Testament haben wir insgesamt 4 Berichte davon, wie Jesus gestorben ist. Und jeder von den 4 ist ein bisschen anders. Sie widersprechen sich nicht, passen alle zusammen und zusammen kriegst du ein ziemlich vollständiges Bild. Aber jeder von diesen 4 wählt ein bisschen aus. Jeder von den 4 schreibt, wie es er erlebt hat oder halt die Leute, von denen er die Geschichte hat. Matthäus, von dem habe ich es gerade vorgelesen, Matthäus war einer der 12 engsten Jünger von Jesus. Ich habe den Verdacht, er war dabei bei der Kreuzigung. Und er schreibt, was er erlebt hat. Und was er erlebt hat, das ist ein furchtbar einsamer Jesus. Nehmt es für ihn da. Wir wissen, es waren etliche von den Jüngern da, wir wissen, es waren etliche von den Jüngerinnen da, wir wissen auch, die Maria war da, seine Mutter, und von all denen schreibt Matthäus nichts. Jesus ist ganz allein und verlassen von Gott und den Menschen. Der Maler Sieger Köder, der war katholischer Priester in Baden-Württemberg, hat ein ganz eigenes Kreuzigungsbild gemalt. Können wir uns das einmal geschwind anschauen, bitte? Seht ihr es? Es ist aus der Perspektive von Jesus gemalt. Du bist kein Zuschauer, du siehst, was Jesus sieht. Es ist der Moment, wo die Nägel eingeschlagen werden. Jesus liegt am Boden, über ihm eine Hand mit dem Hammer. Den Menschen, zu dem die Hand kehrt, siehst du nicht nur seinen Helm. Und Jesus ist umringt von Gesichtern und ganz allein. Allein unter Menschen, das gibt's. Es war in Israel üblich, dass zum Tod Verurteilte ein berauschendes Getränk bekommen haben. Nicht einmal das ist ihm gegönnt. Er verweigert, er hat es beim letzten Abendmahl selber gesagt, ich werde von jetzt an keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Kaum ist Jesus am Kreuz, werden seine Kleider verteilt und verlost. Er braucht sie eh nicht mehr und er darf dabei zuschauen. Er ist ein toter Mann, obwohl er nur atmet. Und genauso behandeln sie ihn. So wie wir es vorhin im Psalm 22 miteinander gelesen und vielleicht gebetet haben. Es gibt die Vermutung, dass Jesus am Kreuz diesen Psalm gebetet hat. Kennt hat er. Und gewusst, dass dabei um ihn geht, hat er wahrscheinlich auch. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Übrigens, die üblichen Bilder von Jesus am Kreuz sind fast alle geschönt in einem Punkt. Die Soldaten haben alle seine Kleider geteilt und verlost. Jesus war völlig nackt am Kreuz, restlos ausgeliefert. Und Matthäus beschreibt, wie einer nach dem anderen dieses Stück Fleisch sieht, es da am Kreuz hängt und sich darüber lustig macht. Der soll einmal behauptet haben, er ist der König von Israel. Der ist wieder Sohn Gottes sein. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat, sagen sie. So wie es im Psalm 22 steht. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen. Der soll ihn auch retten. Der soll ihn aus dem Elend reißen. Er ist ja sein Freund. Zeile für Zeile erfüllt sich dieser Psalm. David hat ihn ungefähr 1000 Jahre vor Jesus geschrieben. Und wie Jesus seine verzweifelte Frage rausschreit, mein Gott, warum? Du verstehst es falsch. Vielleicht mit Absicht. Denn Elia ruft er. Elia, der große Prophet aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Elia galt als Vorläufer des Messias. Vor dem Messias, vor dem Retter, sollte nochmal der Prophet Elia kommen, hat Gott versprochen. Also wann Jesus dieser Messias ist, das hat er ja immer behauptet, da muss Elia spätestens jetzt kommen und ihm da überholen, sagen sie. Spotten sie, weil viel Zeit hat er nicht mehr. Und Elia kommt nicht. Elia kommt nicht, denn Elia war längst da. Johannes der Täufer war ein Prophet wie Elia und Jesus hat gesagt, er ist der angekündigte Elia. Und der Elia, also der Johannes, der hat Jesus angekündigt als das Opferlamm, den Messias. Aber sie haben es nicht mitgekriegt. Sie sehen nur, für Jesus haben keine Hilfe. Er ist ganz allein. Und sie begreifen nicht, für Jesus kommt keine Hilfe, weil er die Hilfe ist. Jesus hängt da so ganz allein, damit keine und keiner mehr so ganz allein sein muss. Nie wieder. Jesus stirbt da wie der letzte Verbrecher, damit auch der letzte Verbrecher nicht mehr so sterben muss, so ganz alleine. An ihrer Stadt und an deiner und an meiner. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein mit der Frage, mein Gott, warum? Weil Jesus sie genauso gestellt hat und genauso wie du keine Antwort gekriegt hat. Und wann immer du vor dieser Frage stehst und nicht weiterkommst, steht er neben dir, steht er hinter dir und steht es mit dir durch. Du bist nicht allein, weil Jesus deine Gottverlassenheit auf sich genommen hat. Was auch immer das ist, was du mit dir um und umschleppst. Was auch immer das ist, das wie eine Mauer zwischen Gott und dir steht. Er ist schon daran zugrunde gegangen, damit du nicht daran zugrunde gehen musst. Was auch immer da noch ist. Was auch immer du ihm vorhin in der Beichte vielleicht noch nicht gesagt hast, sag es ihm jetzt. In der kurzen Zeit nach der Predigt, wenn die Musik spielen wird, sag ihm, was noch da ist an Schuld. Und sag ihm danke, dass er dafür gestorben ist. Und dann ist es weg. Ein für alle Mal. Und er ist da. Du bist nicht allein. Eines noch. Heute ausnahmsweise mal keine Ausübung, sondern eine Bitte. Bitte, kommt's übermorgen wieder. Es ist wichtig, dass Jesus für dich gestorben ist. Aber es ist genauso wichtig, dass du es hörst und spürst und erlebst, dass er auferstanden ist. Das gehört zusammen. Also sehen wir uns übermorgen bitte. Amen.